Hallo und herzlich willkommen zu Flüsterfragen, dem Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen kannst du uns stellen unter telonym.me/fluesterfragen, als Direct Message bei Instagram, unter einem YouTube-Video von uns, per WhatsApp, Signal, SMS, Brieftaube, wie auch immer du uns erreichen magst. Wir, das bin ich, Elske und
Jule.
Hallo Jule.
Hallo Elske.
Wir sind mittlerweile schon bei Folge Nummer 36 angekommen. Krasse Nummer.
Ja, und wir haben uns wieder fröhlich eingeklatscht. Heißt nicht, dass wir uns gegenseitig auf die Schultern klatschen, um uns zu motivieren.
Ich dachte gerade eher so in your face. Also. Das war eine Backpfeife.
Wow, jetzt geht's los. Nein, wir haben uns eingeklatscht. Wir sind wieder digital zugeschaltet.
Ja.
Und hoffen auf ganz viel Synchronität in dieser Folge.
Wir gehen davon aus. Mal gucken.
Auf jeden Fall.
Ja. Wir sind natürlich mal wieder super hart an der Naht, was die Zeit angeht. Es ist jetzt 12:30. Um 17 Uhr kommt die Folge online. Bei uns wird ja nicht viel geschnippelt. Von daher würde ich sagen, starten wir einfach mal rein, oder Jule?
Genau. Ich habe uns eine Einstiegsfrage mitgebracht, die du nicht kennst.
Ich bin gespannt.
Und diese Einstiegsfrage lautet heute so. Gab es ein Spielzeug in deiner Kindheit, das dir viel bedeutet hat? Warum genau das?
Ein Spielzeug in meiner Kindheit? Weiß ich gar nicht, ob das ein Spielzeug ist, aber ich erinnere mich, dass ich ein Buch hatte, das auch mit mir im Bett geschlafen hat, wie ein Kuscheltier. Ja, das sah auch richtig zerfleddert aus irgendwann. Und ich habe es irgendwann dann, als ich jetzt erwachsen wurde, mal so versucht, ein bisschen zu kleben. Und zwar war das eine vom Froschkönig, die Geschichte. Und das habe ich, sagte meine Mutter immer, halt super geliebt, dieses Buch. Und das hat halt auch mit mir gepennt. Das ist total zerfleddert gewesen irgendwann. Ist es auch immer noch. Also es lebt noch. Es war auch noch so ein Hardcover-Buch, ne? Also in so einem A4-Format. Also so ein richtiger Riesenprügel.
Unhandlich fürs Bett.
Ja, und ich glaube aber, ich habe das unter meinem Kopfkissen gehabt.
Ja, gut, so. Da piekst es nicht so doll.
Mhm. Und dann wenn ich mir jetzt aber dieses Buch angucke und die Bilder, weiß ich nicht, was ich daran so toll gefunden habe. Davon abgesehen, dass die Geschichte halt irgendwie Grütze ist so. Und die Bilder in diesem Buch sind so gruselig und schlimm. Also ich weiß gar nicht, warum mich das nicht traumatisiert hat. Also weiß ich nicht, kann ich dir ja mal bei Gelegenheit zeigen. Das Buch ist noch bei meinen Eltern vorhanden. Oder hier sogar. Aber das ist richtig gruselig einfach gezeichnet. Das ist nicht schön.
Das ist nicht schön. Du würdest es jetzt so nicht unbedingt Kindern uneingeschränkt weiterempfehlen und geben.
Nee. Also ich würde das Handy jetzt nicht vorlesen, mit dem Bilderwerk, das da drin ist.
Oh, wow.
Und ich weiß auch, dass ich das auswendig konnte.
So, also wie alt warst du? Konntest du schon selbst lesen oder wusstest du, auf welcher Seite welcher Text?
Ich vermute, dass es so 8 oder so war. Also ich vermute, dass ich das schon selber lesen konnte, aber was mir immer noch total im Kopf ist, ist am Ende diese Szene, wo die dann wegfahren von dem Schloss und der Knecht von dem Prinzen dann diese Ringe an seiner Brust verliert und dann sagt der Prinz, Heinrich, der Wagen bricht. Und er sagt, nein, Herr, der Wagen nicht. Es ist ein Ring von meinem Herzen, den ich unter großen Schmerzen bla bla bla. So, das kann ich halt immer noch, das ist so in meinem
Kopf.
Ich
merke das, du hörst gar nicht mehr auf, dieses Buch zu, du liest es ja nicht vor. Also das muss man jetzt sagen. Du hast es jetzt nicht vorgelesen, sondern du hast es einfach aus deinem Kopf zitiert.
Ja,
beeindruckend.
Genau. Das habe ich irgendwie sehr geliebt, dieses Buch. Okay, und bei dir?
Ich würde auch zweierlei sogar antworten, weil ich hatte zwar ein Lieblingsspielzeug, aber vor allem auch so Lieblingskuscheltiere. Mama hat nämlich damals Waldorfpuppen selbst gemacht.
Und so. Macht die das heute noch?
Ich glaube nicht.
Ach so, ich dachte gerade, wann kommt denn eine Puppe für unser Baby an?
Ich kann ja mal fragen. Die hat sie selbst gemacht und ich habe dazu halt, als Kind habe ich dann eins bekommen und hatte aus unerfindlichen Gründen aber plötzlich auch zwei. Ich weiß nicht, wo die zweite herkam. Und da war natürlich ganz klar, die eine, die Origin-Puppe an sich, die war lila und deswegen habe ich sie Lilly genannt, wegen lila.
Kreativ.
Toll, ne? Und die zweite, die dazu kam, war grün, aber weil ich
die wollt, hieß Greeny.
Nee, die ist Willi. Also hatte ich Lilly und Willi und dann habe ich noch eine rote bekommen und da war ich dann auch kreativ und habe sie Millie genannt. Die war aber auch kleiner.
Lilly, Willi und Millie, oh wie cute.
Ja, das waren so meine Kinderkuscheltiere, wobei ich
und
auch…
Und leben sie noch?
Die gibt es noch und ich muss auch sagen, also was heißt Kinder… Ich habe die schon auch bis ins hohe Alter überall mit hingeschleppt. Und die hatten halt so Niki-Mützen, wo ich immer so dran rumgefummelt und gerieben habe.
Mhm.
Das war schon crazy. Das ist wirklich ganz, ganz viel Kindheit von mir. Aber als Spielzeug, um richtig zu spielen, war mein liebstes Spielzeug das Holzmemory von Janosch.
Aha.
Bei dem ich aufgrund der Holzmaserung auf der Rückseite…
Ja, immer gewonnen hast, ne?
Immer gewonnen habe. Niemand wollte mit mir Memory spielen, weil wenn ich einmal dran war, habe ich halt alles abgeräumt, weil ich nicht aufgrund von irgendwelchen
krassen
Fähigkeiten oder Glück, sondern einfach, weil ich die Holzmaserung auf der Rückseite schon kannte.
Zuordnen konnte zu den Bildern auf Nein,
genau.
Wie cool.
Und deswegen das erste Pärchen, was ich mir immer geholt habe, weil ich es am schönsten fand, war das Schnuddelpferdchen.
Ich finde es gerade richtig toll.
Keine Puzzle-Runde, ohne dass ich das, oder Memory-Runde, ohne dass ich das Schnuddelpferdchen mir ergattert habe.
Oh
ja,
Mann.
Ja.
Und was ist, wenn du nicht angefangen hast und jemand anders das zufällig bekommen hat?
Nein.
Das ist nicht passiert.
Das ist nicht passiert.
Okay. Okay, ist deswegen auch so Spielen bei euch in der Familie so ein schwieriges Thema?
Ja.
Oder?
Mhm. Okay. Aber nicht, also ich fand mich da schon sehr harmlos.
Mhm.
Meine jüngere Schwester, die hat gerne mal den Tisch abgeräumt. Und
ich wollte gerade sagen, so sind die jüngeren Schwestern.
Das Spielfeld von der Tischkante fallen lassen.
Mhm.
Ja.
Sehr schön.
Als kleiner Einstieg.
Und jetzt wollen wir zu unserer eigentlichen Frage kommen.
Genau, wir hören schon die Weihnachtsglocken in der Ferne läuten. Klingelingelingeling.
Mhm. Wir haben heute ja zwei Fragen tatsächlich, ne? Und wir fangen aber mit dem größeren Einstieg sozusagen an.
Genau, mit der Weihnachtsfrage, die wir über Telonym bekommen haben. Und die lautet so. Ist es okay, wenn ich nur an Weihnachten in die Kirche gehe und sonst das ganze Jahr über nicht? Elzke.
Ist es okay, wenn ich auch an Weihnachten nicht in die Kirche gehe? ja. Also ja, wir können zur nächsten Frage kommen. Aus meiner Sicht ist es okay, wenn du nur Weihnachten in die Kirche gehst oder auch wenn du selbst Weihnachten nicht in die Kirche gehst. Aber wir bleiben mal bei der Frage, würde ich sagen, also ist es okay, nur Weihnachten in die Kirche zu gehen? Ich glaube, dass das ganz schön viele Menschen betrifft. Was heißt, ich glaube, ich weiß, dass das ganz schön viele Menschen betrifft, dass sie nur Weihnachten und vielleicht auch noch Ostern, wobei Weihnachten echt ein sehr, sehr Fokus ist, in die Kirche gehen. Das zeigt sich einfach an den Zahlen. Ich kann dir mal aus meiner ehemaligen Kirchengemeinde berichten, wo ich auch selbst Weihnachten Gottesdienste hatte und das ist jetzt halt mittlerweile einfach bei mir anders. Aber da waren im normalen Sonntagsgottesdienst so zwischen 60 und 80 Leute. Da war immer viel los im Gegensatz zu anderen Kirchengemeinden. Ich weiß, dass bei anderen Kirchengemeinden vielleicht immer drei Leute sitzen. Das war da in der Kirchengemeinde aber so. Heiligabend gab es neben der Christmette zwei Krippenspielgottesdienste und einen weiteren 18 Uhr Gottesdienst, glaube ich. Und da waren jeweils zwischen 700 und 1000 Leuten.
Wow.
Das war sick. So. Und da war es auch so, was ich so ein bisschen, das fand ich immer ganz schräg und wir haben versucht, das auch zu verhindern, dass die Leute dann ja schon eine Stunde vor dem Gottesdienst kamen und die Oma in die erste Reihe setzten und Oma dann eine Stunde frieren musste, damit die Familie dann die besten Plätze hat. Oder dass Leute in die Kirche gekommen sind, ihre wie der so deutsche Allmann-Style.
Ich wollte gerade sagen, krass,
ihre Jacken.
Vibes.
Ja, ihre Jacken auf den Kirchenbänken ausgebreitet, wie die Handtücher am Swimmingpool, damit sie ihre Plätze haben. Ich bin da rumgegangen, hab die wieder weggeräumt. Wo sind wir denn hier, ey?
Mhm.
Also, da war immer, also da, das war heftig. Also, das war heftig, wie viel da dann Weihnachten los war. Also da war, ja, wie gesagt, so ein Krippenspielgottesdienst. Bei den Krippenspielgottesdiensten waren jeweils so, also wir mussten Leute auch dann abweisen, ne? Weil in der Kirche durften halt irgendwie knapp 900 Leute sein. Und wenn du Krippenspiel hast, du kannst die Leute ja nicht in den Fluren stehen haben. Wir haben halt auch mit der ganzen Kirche sozusagen gearbeitet. Mhm. Und da waren halt so, wie gesagt, zwischen 700 und 850 auf jeden Fall bei den Krippenspielen. Und ich weiß, dass an dem 18 Uhr Gottesdienst immer noch ein paar mehr auch waren. Das war schon krass. Also ja, Weihnachten, das ist viel. Weihnachten ist, das war aber halt auch eine gottesdienststarke Gemeinde, muss man sagen, ne? Weihnachten ist aber immer so, dass viele Leute dann in den Gottesdienst kommen. Und ich finde es total okay, dass das dann so ist. Das hat ja verschiedene Gründe, glaube ich, selber. Und zwar ist einer auch, dass die Familie an Weihnachten zusammenkommt. Und dass man sich trifft und dass man gemeinsam, zum Beispiel, wenn man an einem Ort nicht mehr wohnt, in seine Heimat fährt und mit den Eltern in den Gottesdienst geht. Die vielleicht sonst auch in den Gottesdienst gehen, man selber aber dann nicht. Aber dann als sozusagen Tradition das macht mit den Eltern. Oder dass man über das Jahr hinweg gar nicht so viel Raum für den eigenen Glauben oder die eigene Spiritualität hat, dass das irgendwie Platz findet, sonntags morgens um 10 im Gottesdienst zu sitzen. Heiligabend 16 Uhr kriegt man vielleicht besser hin.
Ja, so absolut.
Also auch das spielt vielleicht durchaus eine Rolle, warum Menschen das nur Weihnachten machen. Und auch, dass man es, also hat ja was mit Vertrautheit auch zu tun. Ich kenne ja grundsätzlich die Geschichte, die an Weihnachten passiert, also die ja auch irgendwie Predigtteil ist. Es geht halt um Weihnachten. Das bringt ja auch so ein bisschen mehr dieses, ich kann da mitgehen, ich kann das verstehen, was jetzt am 7. nach Trinitatis gerade Predigttext ist, ey, keine Ahnung.
Ja.
Fühle ich das überhaupt und will ich die Predigt überhaupt hören? Pff, weiß ich überhaupt, wann 7 nach Trinitatis ist? So. Ne? Also da kommen ja so viele Fragen.
Das ist tatsächlich so, ja. Und ich kann das auch, also so ganz praktisch aus meinem Erleben, erzählen, so familienmäßig. Mhm. Meine ältere Schwester wird es mir nicht schief nehmen. Die Jüngere hat gerade schon ihr Fett weggekriegt, jetzt ist die Ältere dran.
Einmal austeilen.
So, meine ältere Schwester ist absolut keine Kirchgängerin, die hat mit Gottesdienst nichts zu tun. Mhm. Also wirklich, und hat auch für sich keine Spiritualität. Ist der Kirche noch angehörig, weil sie in einem kirchlichen Kindergarten arbeitet. Und für sie gehört es aber absolut mit dazu, an Heiligabend sich mit den Freundinnen draußen zu treffen. Meine Eltern wohnen ja ein bisschen unterhalb der Kirche und dann ist bei uns vor der Haustür ist Treffpunkt. Mhm. Und dann trifft man sich nach dem Kaffeetrinken, trifft man sich da und dann geht man zusammen hoch zur Kirche und guckt sich das Krippenspiel an.
Ja.
So.
Oh, ein Krippenspiel ist ja wohl so nice, oder?
Ja,
ich finde. Also zumindest, ich weiß nicht, aus dem, was ich so berichten kann, so Krippenspiel mit Kindern. Ich finde das so heftig, das toll.
Ich finde das immer so süß, wenn da so 200 Schafe, so die Kinder so in irgendwie so ein bisschen Fell eingepackt mit so einem Gürtel festgemacht und dann laufen die da so verwirrt vorne rum. Oder die Engel, die so hintereinander mit dem Teelicht gehen und sich gegenseitig die Flügel abfackeln. Und ich finde das halt alles so schön und einladend. Alle dürfen mitmachen. Für jeden gibt es eine Rolle, der mitmachen möchte. Dann immer so diesen einen Special-Verkündigungsengel, der dann auf der Kanzel steht. Und das wird ja, also wenn eine Kirchengemeinde sich davor verschließt und sagt, bei uns gibt es kein Krippenspiel, ey, da geht so viel verloren, weil da einfach so viel total Potenzial drin ist. Deswegen, ich kenne, glaube ich, auch keine Kirchengemeinde, die sagt, Krippenspiel machen wir auf gar keinen Fall, weil das für Familien so eine tolle Erfahrung ist. Und dann aber eben auch für Menschen wie meine Schwester Mitte 30, die sagt, das gehört für mich zu Weihnachten dazu. Ich selbst habe 2-mal Maria, 5-mal Josef, 3-mal den Esel und 8-mal Verkündigungsengel, weiß ich nicht, weil man selbst so aufgewachsen ist.
Ja.
Dann gehört es trotzdem dazu, sich das noch anzugucken, weil es eben so dieses familiäre, heimelige Heiligabend-Weihnachten-Gefühl ist.
Ja.
Und bei uns in der Kirche, bei meinen Eltern da schmeißt der Organist dann auch immer, ich glaube, ich habe es in der letzten Folge zu Weihnachten aus dem vergangenen Jahr, die Live aus dem Stall-Folge, habe ich das, glaube ich, erzählt, dass bei uns an der Orgel so ein Stern ist. Ich habe keine Ahnung. Das hat im Orgelwesen bestimmt auch einen krassen Namen. Und dann ertönt immer so ein Glockenspiel. Und dann ist das das letzte Lied und dann fängt der Stern an sich zu drehen und dann kommen diese Glöckchen dazu. Und alle sind immer
das
sehr
weiß ich gar nicht mehr, dass du das
ja, ich glaube, das ist der eigentliche, der Grund, warum
der
meine
Grund,
warum meine Schwester dahin geht. Das Krippenspiel, ja, es gehört dazu. Aber wenn dieser Stern sich nicht drehen würde, ich glaube, dann fällt für sie Weihnachten aus.
Ja.
Auch wenn sie sonst mit dem Glauben und der Religion nicht viel am Hut hat.
Ja.
Dieser Stern in dieser Kirche, den braucht sie. Und ich glaube, so geht es auch vielen anderen Menschen, die sonst im ganzen Jahr über keine Kontaktfläche haben und sie dann aber brauchen.
Ja, und ich glaube, das ist auch, also das eine ist halt diese Verbundenheit an Weihnachten und das andere ist aber auch, nur, also wenn du nicht in die Kirche gehst, heißt es nicht, dass du weniger Christ bist.
Da gibt es so einen witzigen Vergleich. So, nur weil ich mich in eine Garage stelle, bin ich halt lange noch kein Auto. So, und nur weil ich mich in die Kirche begebe, bin ich noch lange keine gute Christin, weil ich...
Also, genau, du bist keine gute Christin, wenn du irgendwie in die Kirche gehst, so ist es. Und das sind ja so Fragen, also auch die Frage nach der Institution, also die Einrichtung Kirche, das Gebäude, die Strukturen, die hauptamtlichen Personen, das unterscheidet sich ja auch schon von dem persönlichen Glauben.
Eben.
Und meiner Meinung nach ist es auch so, dass ich einen persönlichen Glauben haben kann und auch christlich glaube, ohne in die Kirche zu gehen oder regelmäßig in die Kirche zu gehen. Und wenn ich an so traditionsreichen Tagen wie Weihnachten zum Beispiel den Weg finde und mir das wichtig ist, aus vielleicht christlichen Gründen, aus familiären Gründen oder einfach wegen des schönen drehenden Sternes, dann finde ich persönlich das völlig okay.
Ja.
Also es macht einen nicht zu einem besseren Menschen, wenn man jeden Sonntag in der Kirche ist.
Oder auch nicht.
Genau. Oder auch nicht. Also es macht dich auch nicht besser, wenn du nicht in die Kirche gehst. Es liegt an dir als Individuum, also als einzelner Mensch, ob du halt guter Christ, gute Christin bist und nicht an deiner Flatrate für den Sonntagsgottesdienst.
Genau, es zeigt sich dann ja im Handeln und so und nicht an der Gottesdienstfrequenz.
Ja.
Ist nicht so wie im Konfi-Unterricht, dass man Stempel sammeln muss für jeden Gottesdienst.
Ja, total.
Ja, haben wir diese Frage damit beantwortet? Ja, oder?
Überlege ich gerade, ob noch irgendwas fehlt aus meiner Sicht. Ist es okay? Ja, nee, ich glaube, es ist einfach, es ist okay.
Es ist okay, Punkt.
Ja.
Ich meine, du hast ja auch so gesagt, in den ersten Minuten, zack, beantwortet.
Ja.
Aber so haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Und dann würde ich rüber switchen zu unserer zweiten Frage.
Die hat uns bei Instagram erreicht.
Die hat uns bei Instagram erreicht und... Wir haben natürlich auch wieder 20 Sekunden Vorbesprechung gemacht und da haben wir schon gemerkt, wir wollen Luft holen und darüber reden. Und dann haben wir uns unterbrochen und gesagt, das machen wir dann am Mikrofon. Und diese Frage lautet so, was, wenn Maria nicht von Gott schwanger war? Genau, um es einmal einzuordnen, es ist ja so berichtet, das ist ja das, was an Weihnachten erzählt wird, Maria gebärt ein Kind und Josef, der mit im Stall ist, ist nicht der leibliche Vater, sondern Gott.
Genau, es gibt ja in jedem Evangelium die Geschichte davon, wie Maria empfangen hat.
Jungfrauenempfängnis, heißt es
beziehungsweise,
immer so.
Ja, beziehungsweise es ist gar nicht in jedem Evangelium so beschrieben, dass also diese Geschichte um die Empfängnis spielt gar nicht überall so eine heftige Rolle, weil es ist ja teilweise so, dass dann davon gesprochen wird, dass ein Erzengel kam und der Heilige Geist sozusagen Maria schwängerte. Und in einem Evangelium ist einfach so, dass halt Maria schwanger wurde.
Punkt.
So, oder schwanger war. Also das ist sehr schon da in ja sehr diffus sozusagen in den Evangelien beschrieben, ne?
Ja.
Das wäre für mich so ein Ausgangspunkt. Und dann geht es ja noch weiter, wenn wir wirklich Richtung Weihnachten gehen und dann die Geburt von Jesus. Das ist ja nochmal dann ungefähr 9 Monate später. Oder? Also wahrscheinlich ungefähr 9 Monate später. Wäre ja nochmal eine spannende Frage, ob wenn Gott der Vater war, ob es schneller ging.
Oh,
so wie die Schöpfungsgeschichte.
Ja, und weißt ich hatte gerade ein bisschen im Kopf Twilight. Hast du die Twilight-Filme gesehen?
Mm-hmm.
von Bella, ja, das Kind, was ja so auch vampirisch mit ist. Da gab's ja auch, und das wächst dann ja auch so richtig schnell und so richtig ganz weird dargestellt im Film. Dieses Bild hatte ich gerade im Kopf. So, und dann immer dieses, oh mein Gott, das Kind wächst so schnell, das Kind wächst so schnell.
Ja.
Vielleicht war das auch so.
Ja.
Weiß nicht.
Ja, ich finde es gerade schön, dass du Jesus mit einem Vampir vergleichst. I love it. Nein, also Gott mit einem Vampir, ja, vergleichst. Sehr schön. Also, es gibt ja, wie gesagt, diese beiden Darstellungen in Lukas und Matthäus, glaube ich. Genau, Matthäus 1,18 steht drin. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Das steht in Matthäus. Und da ist es so, also, dass beschrieben wird, dass Maria schwanger war, ehe sie mit Josef zusammenkam, was übertragen wird auf den Geschlechtsverkehr. Also bevor sie Sex hatten, war Maria schwanger. Und in Lukas heißt es einfach nur, da geht's um die Geschichte, also dann wirklich um die Weihnachtsgeschichte in Lukas 2, Vers 5, wo sie halt zur Volkszählung müssen und da, auf das er sich schätzen ließ, also Josef mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die schwanger war. Oder die war schwanger.
Genau, da ist es das einfach so eine gegebene Situation.
Genau. Und das sind die Berichte, die es gibt. Und dann wird ja immer, es gibt ja so eine ganz große, ich glaube, man sagt da sogar Marienverehrung zu.
Ja.
Vor allem im katholischen Bereich, also dass Maria als Jungfrau schwanger wurde und dann Jesus als Gottes Sohn, also als Fleisch, als Mensch gewordener Gott geboren hat und Josef letztlich nur der, würde man ja heute wahrscheinlich sagen, Stiefvater.
Ziehvater, genau, ja.
Ziehvater von Jesus war. Das ist ja sozusagen die Geschichte, die viel verbreitet ist im Christentum.
Ja.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Gott, und wenn es durch den Heiligen Geist ist, also durch eine nichtmenschliche Kraft, auf die Erde kam, seinen Samen spreadete und Maria ein Kind in den Leib setzte, beziehungsweise ja nur so ein Samen ist, da kann ja selber alleine nichts draus entstehen. Also, dass eine befruchtete Eizelle, die von Gottes Samen befruchtet ist, sich in Marias Gebärmutter nistet hat. Die Wahrscheinlichkeit ist doch relativ gering.
Du musst was mit Mathe studiert haben, denke ich.
Ganz, ich kann ja nicht, kann Mathe, kann nicht, nicht. Aber, oder? Was würdest du sagen? Die Wahrscheinlichkeit ist doch nicht allzu groß, oder? Jule? Auf einer biologischen Ebene.
Du, das hat ja so ein bisschen was mit Sexualaufklärung zu tun. Mhm. Also, wie entsteht ein Kind?
Ja, ein Kind entsteht, indem sich eine befruchtete Eizelle, genau, in einer Gebärmutter einnistet. Das ist einfach, so, wie ein Kind entsteht. Die Verfahrensweisen sind ja ausgesprochen unterschiedlich.
Genau. Und dann ist aber eben die Frage, okay, wenn wir jetzt wirklich von Genetik ausgehen und dem biologischen Prozess, also ganz ehrlich, wer hat denn einen DNA-Test bei Jesus gemacht?
Ja.
Aha.
Ja, genau. Also die Frage, die sich tatsächlich stellt, ist Josef der Vater von, oder die sich stellen kann, ist Josef der Vater von Jesus? Das ist eine Frage, die sich durchaus stellen kann. Also kann es sein, dass eine andere Person, was ja auch eine Theorie sozusagen ist, dass eine andere Person Maria geschwängert hat und Josef nicht der Vater ist.
Genau.
Von Jesus. Es kann aber auch genauso gut sein, dass Josef der Vater von Jesus ist. Bei dieser Frage, ob Gott Jesus Vater ist, geht es ja nicht um eine Fleischsache, um eine Menschsache, sondern da geht es um einen Glauben und darum, das besondere Verhältnis von Jesus gegenüber Gott darzustellen. Also, wenn Jesus spielt ja eine extrem herausragende Rolle bei uns in unserem Glauben.
Schon, würde ich so bestätigen.
Ne? Jesus Christus, Gottes Sohn. Und wenn dieses Bild, dass Jesus durch Gott gezeugt ist, soll sagen, guck dir mal an, wie heftig fancy dieser Dude ist.
Ja, und das ist ja genau das, worum es im Glauben ja auch geht. Es geht nicht um die wissenschaftlichen, biologischen Aspekte zu sagen, hier hat aber niemand einen DNA-Test gemacht oder wenn man hier jetzt genetisch nochmal in das Material reinguckt, da finden wir aber Spuren von Josef, keine Ahnung, von wem auch immer. Wie soll es denn anders gegangen sein? Gott ist nicht Mensch und deswegen kann er ja auch nicht menschlich zeugen.
Ja, genau. Und also was meine Überzeugung ist, dass es dadurch so eine spirituelle Verbundenheit auch dargestellt werden soll, ne? Mhm. Also Gott hat seinen Geist in Jesus gelegt. Dieses ganze Wirken, also alles, was Jesus gemacht hat auf der Welt, das Gute, was Jesus getan hat, die guten Dinge, die Jesus hervorgebracht hat und dazu führen, dass wir auch heute noch uns auf Jesus berufen, die sind in Jesus drin, weil er an Gott geglaubt hat und Gott extrem nah war.
Genau.
In seinem Inneren. Und dadurch zeigt sich, dass er Gottes Sohn ist.
Und ich finde, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber dass Maria da insofern ja auch nur Mittel zum Zweck oder Werkzeug ist, dass Gott Mensch wird durch einen Menschen, also durch Maria wird Gott zum Menschen in Jesus. Verstehst du, wie ich das meine?
Ja, aber ich glaube, ich würde das noch anders sehen. Ich finde also, Maria spielt da echt überhaupt gar keine Rolle. Das könnte jede Person gewesen sein, weil es erst in der Rückschau sozusagen wichtig ist, dass Maria da ist.
Ja.
Also erst, wenn ich von Ostern aus gucke, was ja der Ursprung unseres christlichen Glaubens ist, dass Jesus gekreuzigt wurde, und selbst das ist irrelevant, aber dass Jesus gekreuzigt wurde und dann auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist. Erst von diesem Punkt aus, dass wir das wissen, können wir im Leben von Jesus zurückgehen.
Und Weihnachten feiern.
Und Weihnachten feiern. Bis zu seiner Geburt, über die ganzen Geschichten, über die Wunder, die Jesus getan haben soll, über das Laufen auf dem See Genezareth, über die Heilung der blinden Person und so weiter und so fort. Über die ganzen Geschichten, über das Abendmahl, über alles, was Jesus angeht. Diese Geschichten entstehen erst nach der Auferstehung, weil sie dann notwendig sind, um die Wichtigkeit von Jesus klarzumachen.
Mhm.
So, und in dieser Perspektive, also so wie ich das sehe, ich fühle halt diese ganze Marienverehrung auch überhaupt gar nicht, ne? Ist es völlig egal, welche Person Jesus geboren hat. Denn Jesus könnte auch Kai-Uwe sein.
Weißt du, was witzig ist von einer Freundin, der Hund heißt Kai-Uwe?
Siehste, die Wahrscheinlichkeit, dass es der Kai-Uwe-Hund ist, ist nochmal eine andere Geschichte, aber
ja.
Also es geht ja um die Person, die um das, was wir an Ostern erlebt haben.
Deswegen verstehe ich auch eigentlich immer nicht so doll, warum Weihnachten, also ja, Geburtstag, Geschenke, verstehe ich.
Ja.
Aber es wird, also warum hat sich denn dieses Ganze um Weihnachten herum so zentriert, auch mit diesem ganzen Kaufen und Geschenken? Warum nicht um Ostern?
Geht's denn? Weil das sind ja kapitalistische Gründe. Also ja, auch aber, alleine, dass wir Weihnachten dann feiern.
Aber warum wurde dann nicht Ostern auch schon so kapitalistisch überlaufen und
weißt du, wie ich glaube, ja, der Grund, ich weiß gerade nicht, wie der Kirchendude hieß. Kai-Uwe.
Der Dritte.
Priester Kai-Uwe, der Zwölfte oder so. Oh Mann, das ist wieder so ein Wissenslag hier. Aber Ostern ist ja terminiert gewesen ja auch schon so.
Mhm.
Und Weihnachten zu dieser Wintersonnenwende sind heidnische Feste gefeiert worden. Und da wurde das dann hingelegt. Also die Geburt Jesu wird ja wahrscheinlich auch nicht am 24. Dezember gewesen sein. Historisch betrachtet ist es vermutlich eher so, dass es im Juni, Juli rum gewesen ist, dass Jesus geboren wurde. Und die heidnischen Feste an Weihnachten mit Lichterfesten und dies, das, Ananas, die gab es schon vorher. Und da hat sich ein schlauer Kirchenvater gedacht, hey, da legen wir Weihnachten hin, weil dann können wir das Heidnische mit dem Christlichen verbinden und können das Christliche in die Gesellschaften implementieren. So rum ist das entstanden, dass wir da genau Weihnachten feiern. Das ändert nichts an der Geschichte mit der Empfängnis und dem Ananas. Der Termin ist ja nur eine, das ist ja, nennen wir es Willkür. So, wie auch unser Kalender aufgebaut ist. Das ist ja nichts, was gegeben ist. Also, Gott hat ja keinen 365-Tage-Kalender mit einem Schaltjahr geschrieben. So. Und so ist das da hingekommen. Und das sind ja, es ist ja total kapitalistisches Fest und deswegen ist es, glaube ich, auch so gehypt, so, weil da verschiedene Kulturen, also eine religiöse Komponente aus dem Christentum und aber auch heidnische Bräuche zusammenkommen. Deswegen sind es ganz, ganz viele Menschen, die sich da vereinigen können und die unter diesem ganzen Motto da ihre Fest feiern können.
Und Dinge kaufen können.
Ja, Dinge kaufen, davon mal ganz abgesehen. Aber ich glaube, deswegen ist es so groß.
Dann versteh ich das vielleicht ein bisschen mehr, möchte mich aber trotzdem dafür einsetzen, dass, ey, ganz ehrlich, so voll wie die Kirchen um Weihnachten rum sind, so voll.
Geh lieber Ostern.
So voll sind sie Ostern nicht und ich finde Ostern eigentlich ein viel krasseres Fest.
Ostern ist für uns als ChristInnen das Zentrale. Also wie gesagt, ohne Auferstehung kein Christentum, alles Eben. Andere davor ist irrelevant. Also ich überspitze das jetzt, ne?
Ja, ja.
Ganz absichtlich. Alles davor, vor der Auferstehung, ist egal, wenn nicht Auferstehung ist. Mhm. Also wie gesagt, selbst Kreuzigung ist egal. Kreuzigung war halt einfach in der damaligen Zeit eine ganz normale, schlimme, aber eine ganz normale öffentliche Hinrichtungsweise.
Genau. Und so braucht es aber halt erst dieses Holz, an dem Jesus am Kreuz gehangen hat. Das braucht es zuerst, bevor es das Krippenholz gibt.
Nee, es braucht erst die Auferstehung.
Ja, ja.
Die Kreuzigung, das braucht es nicht. Das Kreuz braucht es nicht.
Ja, aber der Tod, symbolisch.
Ja, auch den Tod braucht es nicht. Es braucht die Auferstehung.
Ja, aber für...
Jesus hätte auch lebend entrückt werden können, so wie Elia.
Ja, aber fürs Bild. Weißt du, wie ich meine?
Ja, genau. Total dramatisch, die Geschichte. Auf jeden Fall. Dafür braucht es... Also Storytelling at its best, so.
Ja.
Auf jeden Fall. Aber aus der Sicht ist es einfach so, dass... diese Weihnachtsgeschichte und von wem Jesus abstand, es wird ganz klar so sein, dass biologisch betrachtet halt nicht Gott oder der Heilige Geist der Vater Jesu ist. Wir wissen es nicht, wir werden es nie erfahren, weil genau wie du sagst, Jule, kein Gentest gemacht wurde.
Ja, und es gibt ja auch, und jetzt unabhängig davon, ob man Jesus ist oder nicht, es gibt halt keinen Grund, irgendwie einen Unterschied zu machen, indem man sagt, ich bin dort geboren, das sind meine Eltern. Also da lohnt es sich doch, keinen Unterschied zu machen.
Du meinst jetzt so nach dem Motto,
so herkunftsmäßig.
Genetische Zugehörigkeit spielt sowieso ja gar keine Rolle, ne?
Ja, also auch auf der ethnologische, was auch immer, das ist egal.
Ja, und das ist ja auch, es ist ja bei uns ganz spannend, ne? Für uns Menschen ist das super wichtig zu hören, wer genetisch verwandte Personen von anderen Personen sind. Und wir schreiben dazu, oder machen da, also schreiben den Leuten immer zu wem sie gehören. Man sieht eine genetische Verwandtschaft zwischen der und der Person. Die Mutter kann aber nicht leugnen, die Mutter von dem Kind zu sein. Der Vater kann nicht leugnen, der Vater zu sein, weil die haben die gleichen Ohren. Ey, keine Ahnung.
Bla, bla, bla.
Wenn's gut läuft, haben sie zwei Ohren. Wie die aussehen. So, weißt du nicht. Ich finde, das sind so Sachen, die Menschen, die machen alles, was irgendwie anders ist, ganz doll kaputt.
Ja.
Und die machen Sachen, die nehmen Menschen Wert, wenn ich sage, du kannst nur sein, wenn ich weiß, wo du genetisch draus zusammengesetzt bist. Das nimmt allen, und das finde ich ganz schlimm, ne? Das nimmt allen Familien, die Pflegekinder aufnehmen, das nimmt Waisenkindern, das nimmt Kindern, die adoptiert werden, einfach ganz viel Wert, wenn ich so argumentiere.
Ja.
Du musst aber von der und der Person sein, weil das einfach für ganz viele Familien keine Rolle spielt. Auch bei alleinerziehenden Personen, ne? Wenn sie sozusagen nur als wertig und vollwertig wahrgenommen werden, wenn es eine zweite Person, Elternteilperson dazu gibt, ey, was macht denn, wie herabwürdigend?
Mhm. Und es entspricht auch nicht den, also so wie es in dieser modernen Zeit nun mal ist. Das funktioniert
auch in der damaligen nicht.
Ja.
Die Menschen haben in Sippen zusammengelebt. Menschen sind von ständig gab es irgendwelche sexualisierten Übergriffe. Kinder sind in kleinen Dörfern aufgewachsen und letztlich hast du da irgendwie 5, 6 Personen gehabt, die sich um ein Kind, um das Aufziehen eines Kindes gekümmert haben. Das gab's noch nie. Das ist eine neue Errungenschaft, dass wir so darauf beharren zu wissen.
Exklusiv, ja.
Ja, pff, das ist ja eine ganz neuzeitliche Idee.
Ja.
Genauso wie die Idee von der Ehe. Das ist ja auch eine super neuzeitliche Idee. Ich weiß nicht, wo genau, also ich, in der Bibel taucht das Wort Ehe, glaube ich, original nullmal auf.
Nö.
Also Ehe, E-H-E. Dass Leute verbunden miteinander sind, ne, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber dieses Wort, was so gehypt wird, das ist neu. Aber wir kommen ein bisschen vom Thema ab.
So.
Merke ich gerade so, weil ich mich mal wieder so ein bisschen in Rage rede. Möchte jedenfalls sagen, Gott ist wahrscheinlich nicht Jesus Vater und möglicherweise ist Josef Jesus Vater, vielleicht aber auch jemand anders. Das macht aber keinen Unterschied darin, wie wichtig Jesus für das Christentum ist, weil es zeigen soll, auch nochmal so als Verstärkung, wie doll eng Jesus mit Gott verbunden ist. Also dass in sein nicht mal das Gehirn, sondern in den Geist, so das, was ich immer als innere Orange bezeichne, in das, wo die Seele ist.
Jetzt gefasst sich gerade dabei.
So an den Sonarplexus.
Ans Brustbein, genau.
Ja, so, das ist für mich da der Ort, das ist neben dem Herzen so bei mir. Das ist der Ort, an dem Gott Jesus seinen Geist gegeben hat, der ganz nah bei Gott ist.
Der unabhängig von einer leiblichen Vaterschaft funktioniert.
Genau, der hat nichts mit dem Blut, der Genetik, mit den Haaren und den Ohren zu tun.
Ja.
Das ist einfach egal.
Ja, wenn ihr...
Also es kann... Ja.
Also sag erst mal, weil ich wollte sonst so abmoderieren einfach jetzt.
Ja, wir können einfach so abmoderieren. Also es ist eigentlich egal. Vielleicht war Gott Jesus Vater. Who knows? Es ist Glauben, es ist nicht wissenschaftlich belegt. Ich glaube, es wird symbolisiert, dass Gott einfach ganz heftig, heftig nah bei Jesus ist oder war.
Ja, und wenn ihr noch mehr Jesus-Fragen habt, dann lasst sie uns gerne zukommen.
Ja.
Dann gibt's bestimmt auch mal eine Jesus-Folge, obwohl fast jede Folge eine Jesus-Folge ist.
Ich wollte gerade sagen, wenn wir übers Christentum reden und dann sagen, wer ist denn dieser Jesus Crispus? I don't know him.
Jesus Crispus.
I don't know that guy.
Es ist nicht der Knusperkäse auf der Lasagne.
Oh, Lasagne mit knusprigem Käse.
Lasst es uns also gerne wissen, wenn ihr weiter Fragen habt. Stellt sie uns gerne. Wir freuen uns drauf. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu unserer Lieblingskategorie.
Lieblingskategorie.
Und die heißt, Wer ist es?
Ich frage mich immer, Jule, wenn du kriegst das ja immer mit, du bist ja so lieb und schneidest, also legst unsere Stimme übereinander. Wir schneiden ja inhaltlich nicht wirklich, also nicht Sachen raus aus unserem Podcast, aber außer halt technische Fehler. Aber passt das immer in unseren Aufnahmen, wenn wir?
Ja, schon.
Also, ja?
Das läuft, glaube ich, in unserer beider Köpfe ab. Und manchmal muss ich halt noch so 1, 2 Sekunden Stille dazwischen schneiden, damit wir nicht in den schönen Jingle reinbrabbeln.
Ja.
Aber tendenziell passt das schon ziemlich gut.
Ja, nice, ey. Mensch, so sind wir schon drin in dem Game.
Und heute ist es so, dass Elske mir eine Person mitgebracht hat. Ich werde Fragen stellen. Elske wird mit Ja und oder Nein antworten.
Mit Ja und Nein. Ach so, das könnte auch sein. Nein.
Maybe. Und dann werde ich hoffentlich sehr zügig erraten, wen Elske denn mir mitgebracht hat.
Mhm.
Und weil wir heute in der Weihnachtsfolge sind, würde ich direkt mit der ersten Frage reinstarten.
Ist es Jesus?
Das habe ich schon mal gemacht und hatte recht.
Ja.
Deswegen gehe ich davon aus, dass es nicht Jesus ist. Und ist ich frage aber trotzdem, bin ich eine Person, die rund um die Weihnachtsgeschichte stattfindet?
Nein.
Oh.
Ich habe gedacht, das gönne ich nicht.
Na gut, okay. Bin ich eine Person, die mit Jesu Wirken zu tun hatte? Also
Nein.
Ich bin Jesus nie begegnet.
Genau.
Okay, bin ich vielleicht, Jesus hat ja sehr viel im Neuen Testament, also nur im Neuen Testament stattgefunden. Bin ich eine Person aus dem Alten Testament?
Ja.
Wowie, cool. Gibt's.
Also der erste Teil der Bibel, in dem es super, super viele Menschen und super viele Namen gibt. Das ist auch dieses Buch, oder der Teil der Bibel, in dem diese ganzen Stammbäume drin stehen. Genau, also da sind schon mal ist der Weg für Namen sehr, sehr offen.
Supi, bin ich eine Person, die etwas besonders gut kann oder einen herausragenden Skill hat?
Du meinst es wieder sowas wie so eine Kraft oder eine besondere Fähigkeit?
Ja, oder hier Josef mit seinem Zauberumhang oder Moses, der das Meer
schreitet. Oder Harry Potter mit seinem Zauberstab oder, ja, nee.
Bin ich ein unwichtiger Nebencharakter?
Nein.
Ah, nee, gut.
Aber ja, nicht alle wichtigen Charaktere hatten irgendwelche Imba-Fähigkeiten.
Okay, dann wäre meine Frage, komme ich aus den ersten 5 Büchern Mose? Also, da komme ich her.
Ja.
Also, das grenzt es schon mal so ein bisschen ein von Entstehung und Schöpfung über die Geschichte der IsraelitInnen, Auszug aus Ägypten. Okay, ich mache da einfach weiter. Bin ich rund um die Entstehungsgeschichte? Bin ich da irgendwie da?
Du meinst das Entstehung mit Schöpfung?
Ja. So, nee. Also gut.
So früh nicht.
So früh nicht.
So ein Early Bird bist du nicht.
Okay, ich mache einfach mal so ein bisschen, versuche das so ein bisschen chronologisch weiterzumachen. Komme ich in den Moses-Geschichten vor? Also so mit Sklaverei in Ägypten und so.
Ja, das ist schon.
Passiert da schon?
Ja. Mhm. Also, ja, da, ich meine schon, das, also das ist auch so, es ist so deine Zeit, ja, okay. Ja.
Aber Moses selbst habe ich nie getroffen.
Ich glaube nicht.
Und Moses bin ich.
Oh Gott, da bin ich jetzt wieder, weißt du, da bin ich jetzt wieder so schlimmes Halbwissen.
Und Moses bin ich aber auch nicht, sonst.
Genau. Ja, du bist dir selbst nicht begegnet.
Okay. Gibt es eine Geschichte, also wenn es nicht so den Skill gibt es wenigstens eine Geschichte um mich herum, die mich herausstellt?
Es gibt zwei Geschichten, die du hundertprozentig kennst.
Okay, ja, jetzt schweige ich sehr lange und überleg mir die nächste Frage.
Du bist Moses übrigens, glaube ich, tatsächlich nicht begegnet, wenn ich jetzt gerade mal so drüber nachdenke.
Ja, aber ich glaube, ich merke auch, dass mich diese Frage nicht weitergebracht hätte.
Nee, die hätte es.
Genau.
Weiß nicht. Nee, nicht wirklich.
Nicht die Tochter des Pharaos, das wäre sonst die nächste Frage gewesen, oder?
Genau.
Genau. Tja.
Ja, du hast das Geschlecht auch noch gar nicht eingegrenzt.
Ah, gut. Bin ich eine männliche Person, die es ja viel mehr im Alten Testament gibt?
Ja.
Bin ich.
Ja.
Gut. Mhm. Gut. Bin ich König?
Nee.
Nee, kann ich ja gar nicht sein. Gut, ich bin kein König. Habe ich, wie ist das um meine familiäre Verbindung bestellt? Bin ich Teil einer sehr großen Familie? Wird davon auch erzählt?
Ja.
Gut. Bin ich Abraham?
Nee, aber ist schon.
Bin ich ein Sohn?
Was heißt Sohn? Also.
Von Abraham? Ein Kind? Ein naher Verwandter?
Ja, du bist schon eine verwandte Person, würde man jetzt.
Eine verwandte, aber jetzt nicht. Aber jetzt doch kein Sohn. Du zögerst so bei.
Genau, wie heißen denn die Söhne von Abraham?
Hatte 7 Söhne. Kennst du dieses Lied? 7 Söhne.
Vater Abraham hatte 7 Söhne.
Ja.
7 Söhne. Ja.
Sag
doch mal einen, den du so kennst.
Jakob.
Ja?
Ja. Bin ich aber nicht.
Okay, das ist aber ja so ein Common-Name, ne? Also jeder hieß ja Jakob.
Ja.
Du bist nicht Jakob, der Sohn Abrahams.
Nicht.
Nee, du bist nicht Jakob, der Sohn Abrahams.
Bin ich ein anderer Jakob?
Ja.
Bin ich der Jakob, der am Jabok gekämpft hat?
Ja, genau.
Der mit der Himmelsleiter?
Du bist Jakob, der Sohn Isaaks.
Ah.
Genau. Der ja Abkömmling von Abraham.
Ich wollte gerade, jetzt verstehe ich dein Zögern bei der Frage nach dem Sohn.
Ja, weil er ist halt ein Enkel, ne?
Ja.
Also, oder? Enkel ist das,
ja. Ja, ja. Ist dann ja. Isaak und dann noch eine Generation weiter.
Ja.
Oh, wow, ich bin Jakob.
Genau. Genau, ich habe Jakob ausgewählt heute einfach mal, weil ich so dachte, ey, mal nochmal eine Person, die man auch wirklich kennt in der Geschichte, ne? Und es gibt ja in der Bibel. Und es gibt aus meiner Sicht zwei Geschichten, die bei Jakob ja total spannend sind. Mhm. Jakob ist Zwilling.
Nicht von Sternzeichen.
Damit kenne ich mich ja immer, das ist ja immer so, ne? Kenne ich mich ja gar nicht mit aus, aber glaub, ich sag jetzt mal nein, ich weiß nicht, wann er genau geboren wurde. Aber er hat einen Zwillingsbruder Esau. Und Esau ist der Erstgeborene und Jakob ist der Zweitgeborene. Und das ist so die erste zentrale Geschichte um Jakob und Esau. Dass Esau sein Erstgeborenenrecht an Jakob abtrat. Und dann aber mit einer Hinterlist, mit Hilfe seiner Mutter, sich das sozusagen wie von seinem Vater wieder
erschlichen
holte. Der hat sich das erschlichen, genau. Also der Esau hat sich das Erstgeborenenrecht zurückerschlichen letztlich. Das ist so die erste Geschichte, die man kennt. Also mit dem Erstgeborenenrecht, da geht ja, ne, da geht Geld und Land und was alles. Weiß ich, was alles
ja.
Draus hervor. Und das hat sich der Esau zurückerschlichen. Das ist sozusagen eine Scheitergeschichte Jakobs. Jakob ist dann, hat sich verfatzt und hat gesagt, okay, ich bin weg hier, Freund, ich bin raus. Und ist zu seinem Onkel gegangen, wie hieß der, Laban?
Ja.
Ja. Und hat da seinem Onkel gedient, hat bei dem gearbeitet, dafür, dass er seine Tochter heiraten durfte. Das ist auch so eine ganz schräge Nummer eigentlich.
Das ist dann die Cousine, wenn man jetzt mal so.
Ja gut, das darf man in Deutschland ja auch. Das ist ja überhaupt
ja,
gar nicht.
Ja, aber so viel nochmal zu familiären Verbindungen. Und
Verbindungen. Und die waren schon eng verwandt.
Und auch. Wer mit wem und Herkunft und so.
Ja. Und er wollte Rahel, die eine Tochter, heiraten. Und dann ist da auch wieder in der List passiert. Und er hat als erstes Lea, die eine Tochter, geheiratet, hat dann 7 Jahre für seinen Onkel gearbeitet, um sozusagen die Lea als Frau haben zu dürfen. Und er durfte dann die andere Tochter auch heiraten. Dies, das Ananas. Nach Jahren, denn ist er zurückgegangen nach Kanaan, ins gelobte Land. Und sein Onkel fand das irgendwie ziemlich wack, wollte das nicht und wollte ihm hinterher und wollte ihm was Böses antun, also ihn wahrscheinlich totschlagen oder so. So eine ganz normale Geschichte, die man damals so machte.
Ganz normal aus der Bibel.
Ja, ganz normal Bible Life. Und dann kommt die zweite Geschichte um Jakob, die besonders ist. Und zwar, dass Jakob auf dem Weg nach Kanaan war und da ja auch es so sein würde, dass er auf seinen Bruder Esau trifft.
Ja.
Und es dann eine Begegnung an einem Fluss gab, der hieß Jabbok. Und da wurde Jakob angegriffen.
Fight.
Von einer Person. Und mit der er dann gekämpft hat, die ganze Nacht lang, dabei verletzt wurde an der Hüfte und von da an nur noch humpelnd durchs Leben schritt. Und die Person nur von Jakob abließ als gegen den Segen. Also Jakob hat diese andere Person dann gesegnet und dann ließ sie von ihm ab.
Mhm.
Und das wird gedeutet, diese andere Person wird gedeutet als Gott, der mit Jakob gekämpft hat. Und das war im Alten Testament in dieser Zeit dann die letzte Gottesbegegnung, von der in der Bibel berichtet wird. Also danach hat keine direkte Gottesbegegnung mehr stattgefunden.
Körperliche, also er hinkt,
ja.
Du hast ja gesagt, er hinkt oder humpelt. Dass es da wirklich so ein körperliches Ding gab.
Dass es keine spirituelle Verbindung gab, sondern es gab ein körperliche Auseinandersetzung zwischen Gott und Jakob. Und das ist das letzte Mal, dass in der Bibel von sowas berichtet wird. Das ist also die zweite besondere Geschichte. Letztlich ist dann so, dass er seinem Bruder Esau begegnet und sie eigentlich in Freundschaft sich begegnen und es gar keinen Kampf zwischen den beiden gibt.
Sehr schön. Vielen lieben Dank für diesen Jakob.
Ja, das genau, das ist Jakob, einer der wichtigen
Ich wollte gerade sagen, einer der Elevator Boys.
Wer sind die Elevator Boys?
Elzke.
Ich bin alt, Jule. Das ist so eine K-Pop-Band?
Nee.
Fast.
Die haben, die machen noch weniger als K-Pop, also die machen noch weniger als singen, die stehen einfach nur in Fahrstühlen. Das sind diese Videos, ich schick dir einfach mal eins. Da geht dann die Fahrstuhltür auf und dann gucken die dich so an mit so einem Blick. Mehr machen die nicht.
Okay.
Die stehen einfach nur in Fahrstühlen und gucken.
Und dafür sind die bekannt?
Mhm. Also nicht nur bekannt, sondern wirklich beliebt. Sehr bekannt.
Ehrlich?
Die wohnen in der Elevator-Mansion zusammen und machen halt Internetkram und sind einfach nur da und gucken.
Influencer.
Ja, auch.
Okay, spannend. Guck ich mir mal an.
Content Creator.
Ja, also er war einer, Jakob war einer von den Elevator Boys. Auf jeden Fall. So viel dazu. Haben wir was für nachgeflüstert?
Ich hab nichts. Vielleicht beim nächsten Mal.
Ja, next time. Wir werden es merken.
Dann
würde ich sagen, das war Flüsterfragen, der Podcast.
Nee, du kommst
Schitte.
So schnell kommst du mir nicht davon.
Early Bird.
Ich möchte nämlich noch eine Empfehlung der Woche für dich.
Empfehlung der Woche. Sorry, mal wieder nicht dran gedacht. Ja, meine Empfehlung der Woche, die zeige ich dir jetzt mal, Jule. Warte kurz. Hast du was zum Schauen? Es gibt ja, nee, das sage ich jetzt nicht. Das wäre zu niveaulos. Warum macht er das denn hier so? Okay, ich show dir mal was.
Ja, ich sehe eine Schale.
Ja.
Und in dieser Schale sind Flips. Es sind Flips, ja?
Ja, ich habe seit ungefähr 6 Wochen Bock gehabt auf Erdnussflips. Und habe mir jetzt vorgestern, glaube ich, welche gekauft. Und ich muss sagen, Leute, kauft euch mal eine Tüte Erdnussflips. Die sind echt so geil, wie ich sie mir vorgestellt habe die letzten 6 Wochen. Geil, lecker. Kauft euch eine Tüte Erdnussflips. Ist auch total gut in der jetzigen vorweihnachtlich-adventlichen Zeit, was ja eigentlich eine Fastenzeit ist, Freunde, machen wir uns nichts vor. Aber man isst so viele Kekse, so viel Süßkram und Lebkuchen und so, da ist so ein Flip mal auch sehr was Ausgleichendes.
Ich unterstütze das, der Süß-Salzig-Kreislauf muss weitergehen.
Ich sag mal so, also in meiner Erdnussflip-Schale, ich weiß nicht, ob du es auch sehen konntest.
Ja.
Da liegt auch Schokolade mit
etwas
drin.
In der Mitte, ja, ja. Ich dachte erst, es ist Ketchup und dann dachte ich so, nee, das ist ein bisschen zu fest für Ketchup.
Das wäre auch ein bisschen eklig, glaube ich. Aber ich bin ja die Chips- und Schokolade-Fraktion und in meiner Flips-Schüssel liegen auch Lichtschokolade mit drin.
Ah, sehr schön.
Ja.
Die Empfehlung, die ich heute mitgebracht habe, ist darauf zurückzuführen, dass eine Kollegin bei uns im Kirchenkreis verabschiedet wurde. Und
Blockflöten-Time.
Mm-hmm. Und wir haben für sie Blockflöte gespielt, weil sie auch sehr oft für uns Blockflöte gespielt hat. Und meine Empfehlung der Woche ist dieses Mal, denn ich weiß wirklich, dass viele Menschen Instrumente spielen oder gespielt haben. Und wenn nicht, wann zu Weihnachten, gibt es eine bessere Gelegenheit, einfach nochmal das alte Instrument rauszukramen. Und wenn es dann auch nur alle Jahre wieder oder ihr Kinderlein kommt, was ja notentechnisch auch nicht super anspruchsvoll ist, einfach nochmal, entweder mit der Familie oder alleine, da nochmal die Instrumente zu reaktivieren und sich dem Musizieren hinzugeben. Ich habe es auf jeden Fall sehr genossen.
Ja, machst du es jetzt öfter?
Mal gucken.
Ich fand das ja tatsächlich, du hast ja so einen kurzen Spot gezeigt davon auf Instagram. Ich fand's echt nice so. Und du kommst dann wirklich aus einer Block- oder aus der Flötendynastie. Ich glaube, Blockflöte gar nicht nur, oder? Es gibt auch noch andere.
Genau, also ich habe sehr viele Flöten gespielt.
Ja.
Von der kleinen Piccolo-Flöte bis hin zur, also Tenorflöte kann ich auf jeden Fall auch spielen. Bassflöte, könnte ich vielleicht Schwierigkeiten mit den Noten
die
haben.
Die ist riesengroß einfach,
die
ne?
Die ist mega groß. Aber Querflöte geht auch noch.
Ja, genau. Und ich fand es sehr schön. Ich finde, du kannst es ruhig mal öfter machen.
Ja, jetzt ist Weihnachtszeit, jetzt ist das legitim.
Sehr gut. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, das war Folge Nummer 36 von Flüsterfragen, dem Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen kannst du uns stellen auf telonym.me/fluesterfragen. Bei Instagram als Direct Message oder sonst irgendwie, wie sie uns erreichen. Es war mir wieder ein Fest mit dir, mich zu unterhalten, Jule. Ich hoffe, ihr habt es auch genossen. Und wir sehen uns wieder im neuen Jahr.
So ist es.
Next Year, also Merry Christmas und Happy New Year für euch.
So.
Gesegnete Weihnachtszeit.
genau, genießt die Weihnachtsfeiertage. Wenn es euch zu viel wird, klingt euch gerne mal aus. Familiäre
Zusammenkünfte. Zieht euch zurück in die Speisekammer und spielt ein wenig Blockflöte, wenn ihr eine Ruhe
habt. Oder hört noch mal eine unserer alten Folgen. Das geht auch. So, wir hoffen natürlich, dass ihr alle schöne Weihnachtsfeiertage habt und die Zeit genießen könnt. Wir denken natürlich auch an die, die irgendwie gerade ein bisschen strugglen. Und
auf jeden Fall.
Dann würde ich sagen, tschüssi, ciao.
Tschüssi, ciao, Kakao.
Bis denn dann. Oh nein, stopp. Politisch im Moment ein bisschen umstritten, aber jetzt, wo wir hier die Folge noch... Bis Saudi Arabien.
Ich sag mal, tschüss.
Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.